Weiter geht's. Ich habe schon mal angefangen, hier was hinzuschreiben für ein Beispiel. Und das ist wieder ein Beispiel, das wir alle kennen. Ich habe ja gerade gesagt, dass ein Vektorraum V ein G-Modul ist für eine endliche Gruppe G. Heißt ja einfach nur, ich kann die Gruppenelemente interpretieren als Vektorraumautomorphismen oder als invertierbare Matrizen, die dazu passen. Das heißt aber dann ja auch, dass die Gruppe der Vektorraumautomorphismen automatisch eine Gruppe ist, für die der dazugehörige Vektorraum ein Modul ist. Und genau dasselbe für die invertierbaren Matrizen der passenden Größe über den passenden Körper. Und das steht jetzt hier einfach nur. Das heißt, wir kennen schon solche Beispiele, nur halt noch nicht mit dieser Sprache. Und ich finde, dass man spätestens, wenn man diese Beispiele sieht, auf die Idee kommen könnte, dieses Konzept zu erweitern, indem man nämlich nicht nur invertierbare Matrizen oder Endomorphismen erlaubt, sondern eine allgemeinere Klasse von Abbildungen bzw. Matrizen. Und das führt dann zum Begriff des A-Moduls für eine K-Algebra A. Und auch dazu gibt es eine Übungsaufgabe zu dem Thema von Beispiel 1,6. Das ist in der gleichen Serie, Serie 1, die Aufgabe 3. Da soll man sich einmal ganz explizit überlegen, wie da ein solcher Vektorraum zu einem Modul für eine Gruppe wird, wie genau ist die Wirkung. Wir gucken dann später noch treue Wirkung an, dann sagen wir also mal gucken, ist das treu, gibt es da noch andere Möglichkeiten der Wirkung, ist das treu? Nein. Die Serie stelle ich nachher noch rein. Jetzt kommt erstmal die Verallgemeinerung, die angekündigte, auf eine Algebrenwirkung. Jetzt brauchen wir unsere ganze Notation. Was sagen wir mal, Voraussetzung 1, 2? Irgend so was wie N ist eine natürliche Zahl, K ist ein Körper, D ist eine endliche Gruppe, A ist eine Algebra, die assoziativ ist, endlich erzeugt mit 1 Element. Bla bla bla. Und jetzt kommt ein K-Vektorraum V ins Spiel. Ein K-Vektorraum V heißt A-Modul, A ist unser Algebra. Genau dann, wenn, und jetzt mache ich wieder erst philosophisch, so wie vorhin, was heißt jetzt wohl A-Modul? Na, es heißt, dass jedes Element von A eine Permutation der Vektoren in V bewirkt, und zwar so, dass es einerseits die Vektorraumstruktur respektiert, aber andererseits sich auch mit den verschiedensten Dingen, die in der Algebra so los sind, verträgt. Das schreiben wir jetzt alles explizit hin. Was brauchen wir alles? Wir brauchen, wenn jedes A eine Abbildung Sigma A, das muss ja nicht unbedingt eine Permutation sein, von V gilt. Jetzt brauchen wir Elemente. Wir nehmen mal A, B als A, dann nehmen wir noch V und B als V und wir brauchen bestimmt mindestens einen Skalar. So, das sind jetzt insgesamt 6 Eigenschaften. Ich versuche mal ganz ambitioniert dahin zu quetschen. Und das geht, weil manches so ähnlich wie vorher und wir dann also schon wissen, was wir erwarten. Wir starten parallel zu vorhin. Die bewirkten Abbildungen sollen sich mit der Vektorraumaddition vertragen. Das heißt, V plus W abgebildet mit Sigma A soll das gleiche sein wie V Sigma A plus W Sigma A. Wenn ich es zu sehr quetsche, man das nicht mehr sehen kann, dann bitte beschweren. Also vor allem hinten. Ich gucke dann immer Sie an. Solange Sie glücklich aussehen, geht es mir hier vorne auch gut. Skalarmultiplikation ist auch klar. Lambda mal V abgebildet mit Sigma A ist das gleiche wie Lambda mal das Bild von V unter A. Das war ja erstmal nur der Kram für die Vektorraumstruktur. Jetzt kommt das, was die Wirkung zu einer Algebrenwirkung macht. Also so wie wir vorher über Gruppenwirkung gesprochen haben, könnten wir jetzt hier über eine Algebrenwirkung sprechen. Das heißt auch, dass in der Algebra
Abtrünnige Zeug muss respektiert werden.
Und was gibt es denn da alles? Wir können ja mal kurz überlegen. Was ist los in der Algebra? Wir haben eine Addition, wir haben eine Skalarmultiplikation, wir haben eine Algebrenmultiplikation, wir haben, was haben wir noch? Wir haben ein Einzelelement in unserer Algebra, nach Voraussetzung. Das wäre gut, wenn das auch vernünftig wirken würde, nicht ganz komisch. Aha, das heißt, das kommt raus, wenn wir das alles hinschreiben. V abgebildet mit Sigma A plus B. Das heißt, erst addieren wir und dann betrachten wir die bewirkte Abbildung. Soll dasselbe sein, als wenn man V mit Sigma A abbildet und dann addiert V unter Sigma B. Dasselbe mit der Skalarmultiplikation. Das ist egal, ob ich V abbilde mit Sigma von Lambda mal A. Das heißt, wir nehmen erst Lambda mal A und wirken dann. Oder ob ich mit Sigma A wirke und dann das, was rauskommt, Skalar mit Lambda mal.
Und ich hoffe, dass es jetzt bei all denen klingelt, die vorhin noch überlegt haben, wie zur Hölle werden die Endomorphismen eigentlich zu einem Vektorraum. Denn das sieht genauso aus.
Dann will man, dass sich die Hintereinanderausführung von Abbildungen mit der Multiplikation in der Algebra verträgt. Das heißt, V abgebildet mit Sigma A, abgebildet mit Sigma B, soll das gleiche sein wie V, abgebildet mit Sigma, und jetzt kommt hier das Produkt in der Algebra, A mit B.
Und zum Schluss, das Einselement soll die identische Abbildung machen. Und wieder werden wir kurz philosophisch.
Ich schreibe das diesmal hier einfach rechts daneben. Sei jetzt Sigma die Abbildung von A hinein in die symmetrische Gruppe. Ah nein, das kann ich nicht machen. Da brauche ich einfach nur die Menge aller Abbildungen von V nach V. Das ist ein bisschen blöd. Die Menge der Abbildungen Phi.
Nicht die symmetrische Gruppe auf V, das ist falsch. Das sind einfach nur die Abbildungen.
Wir landen dann in einer sinnvollen Struktur, das ist das Schöne. Wenn man jetzt hier einmal sich klar gemacht hat, dass man hier im Raum der Endomorphismen von V landet, dann kann man sich überlegen, naja, wenn dann auch noch sich mal die Algebrenstruktur respektiert und man sich schon klar gemacht hat, dass das eine K-Algebra ist, dann wird das aus dem ganzen Ding ein Algebrenhomomorphismus über K. Dann wird es wirklich interessant. Und wieder vereinfachen wir die Notation. V hoch A statt V hoch Sigma A.
Okay, jetzt muss ich mich immer konzentrieren. Die G-Moduleigenschaften heißen GM1 bis GM4.
Und die A-Moduleigenschaften heißen AM1 bis AM6 und es sind deshalb mehr, weil in der Algebra mehr los ist, strukturell. Und auch da kennen wir Beispiele. Beispiel 1,7. Mache ich jetzt nur als Skizze. Wir kennen die Algebra der N-Kreuz-N-Matrizen über K. Und wenn wir dann einen entsprechend von der Dimension passenden Vektor aufnehmen über K, dann haben wir da so eine schöne Algebra. Das heißt, auf die Art und Weise wird dann der Vektorraum zu einem Modul für diese Matrizenalgebra und genauso für die N-Matrizenalgebra. Alles Zeug, was wir heute schon gesehen haben. Das heißt, ich schreibe jetzt nur als Stichwort hin, K-Vektorraum passender Dimension und Matrizen bzw. Endomorphismenalgebra. Wer irgendwas davon ausformuliert und wirklich erklärt haben möchte, Jean-Luc sagen. Wir sammeln weiter Wörter. Ich habe ja schon gesagt, dass wir anknüpfen an das, was wir zur Operation gemacht haben. Da gab es dann Treu-Operationen. Die Wirkung einer Gruppe oder die Operation einer Gruppe auf einer Menge heißt Treu. Genau dann, wenn das einzige Element der Gruppe das einzige Element ist, das trivial wird, das also die identische Abbildung induziert. Anders gesagt, dieser Homomorphismus Sigma, den wir hier die ganze Zeit im Hintergrund rumlaufen haben, hat als Kern nur das Einzelelement der Gruppe, ist also injektiv. So, und jetzt kann man das in die Modulsprache mit rübernehmen und kann sagen, V heißt treuer Modul für eine Gruppe G, wenn die Wirkung, die den Vektorraum zu einem G-Modul macht, treu ist. Und genauso kann man das bei Algebren machen. Das heißt, was schreiben wir als nächstes hin? Ganz viele Sachen, die wir jetzt machen, die gelten dann immer für A-Modulen oder für G-Modulen. Und dann überlege ich mir immer, dass ich eine der beiden Versionen beweise. Häufig nehme ich die schwierigere und sage dann, ja, das andere ist sogar noch einfacher. Ja.
Könnt ihr das Beispiel nochmal ausprobieren? Ich habe die Abkürzung nicht.
Oh, Entschuldigung. K-Vektorraum, passender Dimension. Heißt also, wenn ich jetzt 3x3 Matrizen habe über einen Körper, dann kann ich jeden dreidimensionalen Vektorraum V nehmen über den gleichen Körper und kann den dann als Modul auffassen für die entsprechende Matrizenalgebra mit der natürlichen Wirkung. Und genauso kann ich aber auch die Endomorphismen dieses Vektorraums nehmen, das ist auch eine Algebra, und da habe ich auch eine natürliche Wirkung. Das sind Beispiele für A-Modulen für Algebren A, und das sind zwei Algebren, von denen wir auch wissen, dass sie als Algebren isomorph sind, wenn da alles passt mit der Dimension. Und da haben wir jeweils eine natürliche Wirkung auf einen Vektorraum, der dem Ganzen zugrunde liegt, der nicht unbedingt der K auf N sein muss, das kann auch was anderes sein, aber Hauptsache die Dimension passt. Und das sind natürliche Beispiele für diese Modulsprache. Sehr gerne. Okay, dann brauchen wir jetzt Voraussetzungen. Und wir wollen ein A-Modul haben für unsere Algebra A. So, wenn man jetzt ein bisschen genauer darüber nachdenkt, dann merkt man, Moment mal, man hat dann zwar sowas mit dem Einzelelement der Algebra, und das Einzelelement soll die identische Abbildung machen, aber bezüglich der inneren Modifikation ist die Algebra ja im Allgemeinen gar keine Gruppe. Das heißt, man kann sich nicht einfach beziehen auf das, was wir in der Algebra gemacht haben, mit treuer Gruppenwirkung. Aber man kann explizit hinschreiben, was gemeint ist, nämlich das Einzelelement der Algebra ist das einzige Element, das die identische Abbildung macht. Oder anders gesagt, wenn A ein Element der Algebra ist und wenn
abbildet, dann muss A das 1-Element sein.
So, und treue G-Module kann ich jetzt genauso definieren, aber da habe ich eben auch noch eine andere Interpretation. Warum heißt treuer G-Modul für eine endliche Gruppe G, die wir ja auch in der Voraussetzung hergenommen haben? Treuer G-Modul. Genau dann, wenn das gleiche gilt, also wenn das einzige Element der Gruppe das einzige Element von G ist, das die identische Abbildung von V macht. Aber da kann ich eben auch noch was anderes sagen. 1G, ich schreibe es mal hin. 1G, das einzige Element von G ist, dass das bewirkt. Das heißt, die Wirkungsabbildung, nenne ich die jetzt mal Sigma, dieser Wirkungshomomorphismus, der beschreibt, wie die Gruppenelemente Abbildungen induzieren. Der ist injektiv. Das heißt, Sigma ist injektiv. Und Sigma ist hier die Abbildung, die die Wirkung beschreibt. Von G-Modul. Dann ist, glaube ich, klar, was der Zusammenhang ist. Da haben wir uns ja klar gemacht, dass Sigma ein Gruppenhomomorphismus ist. Und bei Gruppenhomomorphismen kann man über den Kern sprechen. Das, was hier steht, sagt, der Kern besteht nur aus dem Einzelelement. Und da wissen wir, dass es gleichbedeutend damit, dass der Homomorphismus injektiv ist.
Schön, 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 schön. Oh ja, jetzt kommt was Tolles. Jetzt kommt die Korrespondenz. Wir haben ja vorhin als ein Beispiel für eine schöne Algebra uns die Gruppenalgebra angeguckt. So, Preisfrage. Wir haben eine endliche Gruppe G, wir haben einen Körper K. Und jetzt haben wir auf der einen Seite die Gruppe G, auf der anderen Seite diese Gruppenalgebra KG. Und jetzt wollen wir vergleichen, was bedeutet es, dass ein Vektorraum V ein Modul ist für die Gruppe G? Und was bedeutet es, dass es ein Modul ist für die Gruppenalgebra, die dazugehört, KG? Der Körper passt, insofern sollte man denken, das hat was miteinander zu tun. Wenn das ein Modul ist für das eine, dann ist doch schon die Hälfte von dem gemacht, was man für das andere braucht, oder?
Und warum sollte es sinnvoll sein? Man könnte ja sagen, ach, in der Gruppe ist weniger los, nur eine Verknüpfung, alles ist einfacher nachzurechnen, wir gucken einfach nur Gruppenmodulen an.
Nee, in der Algebra ist mehr los, die Algebra hat mehr Möglichkeiten, Strukturen zu untersuchen, ist insofern irgendwie reichhaltiger und vielleicht ist genau das manchmal eine hilfreichere Perspektive.
Es ist also gut, wenn man beides hat. Und wir machen uns klar, dass es zwischen den G-Modulen und den K-G-Modulen tatsächlich eine 1-zu-1-Korrespondenz gibt.
Was super ist, denn immer dann, wenn wir das zeigen wollen, können wir gucken, wo in welcher Welt finden wir jetzt gerade die besseren Argumente. G-Modul ist automatisch ein G-Modul, da wird die Gruppenwirkung ja sofort mitgeliefert. Und umgekehrt kann man aber, wenn man ein G-Modul hat, die Wirkung sozusagen sinnvoll fortsetzen auf die Gruppenalgebra und bekommt dann auch eine Wirkung der Gruppenalgebra.
Mhm. Wie sehen die Elemente der Gruppenalgebra aus? Na, wir haben es ja vorhin konstruiert. Die Gruppe bildet die Basis und dann können wir Skalarmultiplikation machen und addieren. So können wir Elemente der Gruppenalgebra schreiben. Das heißt, ein harmonisches Gruppenelement ist immer eine Linearkombination mit irgendwelchen Skalaren, die nenne ich dann immer Lambda, mit einem Index dran. Und bei dem Index nehme ich jetzt einfach die Gruppenelemente zum Indizieren. Das heißt, für alle A der Form Lambda G mal G, wobei G über alle Gruppenelemente läuft, das ist eine einfachere Art, das zu notieren, als wenn ich immer die Gruppenelemente erst durchnummerieren muss und das dann explizit hinschreibe. Für alle solchen Elemente und alle V aus V muss ich jetzt definieren, was V abgebildet mit A ist. Und das definieren wir intuitiv. Wir können V mit jedem dieser Gruppenelemente abbilden, denn wir haben ja gesagt, V soll ein G-Modul sein. Das heißt, für jedes kleine G ist immer ein Bild V G definiert. Und wie kombinieren wir das jetzt? Na, skalar multiplizieren können wir, denn es sind ja Vektoren, und dann können wir die Summe bilden. Das heißt, wir definieren einfach die Summe über alle G aus G. Lambda G sind die Koeffizienten, und jetzt schreiben wir einfach beim Vektor immer das Bild unter dem Gruppenelement hin. Das ist schon definiert, und auf die Art und Weise basteln wir uns Bilder für jedes Algebra-Element. Sieht sehr natürlich und generisch und schön aus, man wüsste nicht, was da schief geht, oder? Durch diese Wirkung wird dann V zu einem KG-Modul. Ich habe jetzt ja hier ein binäres Element aus KG hingeschrieben. Gucken wir mal, was wir überhaupt nachrechnen müssen. In die Einrichtung haben wir ja alles noch. Also wenn ich ein KG-Modul habe, dann habe ich ja diese ganzen Rechenregeln, AN1 bis AN6, für alle Elemente aus meiner Algebra, insbesondere für die Gruppenelemente, die Basis für die Algebra. Und deswegen kriege ich alle G-Modul-Eigenschaften geschenkt. GM1 und GM2 sind genau wie die anderen und GM3 und GM4 folgen dann einfach schon drauf. Das heißt, die Einrichtung ist klar. GM1 bis GM4 liefern sofort. Andersrum. A-Modul 1 bis A-Modul 6. Für die Gruppenalgebra KG liefern sofort die Eigenschaft von G-Modul 1 bis G-Modul 4. Aber andersrum stimmt es auch teilweise. Wenn ich jetzt anfange, ich beginne mit einem G-Modul V, dann habe ich ja die Eigenschaften G-Modul 1 bis 4. Und dann kann ich ja mal gucken, was jetzt davon schon, was von den A-Modul-Eigenschaften schon abgearbeitet ist. Umgekehrt sei jetzt also V ein G-Modul und sei die Wirkung definiert wie angegeben. Dann gucken wir jetzt mal, was wir da schon automatisch haben. Die G-Modul-Eigenschaften 1 und 2 sagen, dass der Vektorraum Endomorphismen bewirken und das ist AN1 und AN2. Dann sind AN1 und AN2 klar. Was noch? Na, bei der Algebra-Multiplikation haben wir ja vorhin mal geguckt, wie die aussieht und haben uns klar gemacht, nur am Beispiel des Einzelelements der Gruppe, aber diese Argumentation gilt für alle Gruppenelemente. Die Gruppenelemente haben ja immer in ihrer kanonischen Darstellung nur bei sich selber in Skalar 1 stehen und sonst überall 0. Das heißt, die Algebra-Multiplikation eingeschränkt auf die Basiselemente ist wieder die Gruppenverknüpfung. Und das bedeutet, dass die Eigenschaft G-Modul 3 sofort zur Eigenschaft A-Modul 5 wird. GM3 liefert die Eigenschaft A-Modul 5 und ich schreibe es hin, da die Einschränkung der algebraischen Multiplikation Kringel auf E die Gruppenverknüpfung ist. Die Multiplikation in der Gruppenalgebra auch anders definieren können. Aber so wie wir es gemacht haben, fällt das einfach automatisch ab. Genauso die A-Modul-Eigenschaft 6, die folgt aus der G-Modul-Eigenschaft 4. Die einzigen Eigenschaften, die wir nicht geschenkt kriegen, sind die, die wir nicht kriegen können, weil die Gruppe ja nicht mehr kennt als ihre innere Verknüpfung. Das heißt, das, was mit der Addition und mit der Skalarmultiplikation zu tun hat, das können wir nicht geschenkt kriegen. Da schauen wir nochmal drauf. Das wird man da mit der Wirkung, die wir definiert haben, natürlich sofort sehen, denn wir haben die Wirkung ja schön definiert. Und ja, das Schlimme ist, es stimmt nicht immer. Aber in einer idealen Welt wäre es so, dass alles, was man mathematisch schön und natürlich definiert, auch immer sofort schöne, elegante Argumente liefert und man sich nicht anstrengen muss. Das stimmt aber leider nicht immer. Und es stimmt auch nicht immer, dass alles, was schön aussieht, auch wahr ist. Versuch mal, das irgendwie kurz und knackig zu machen. Nehmen wir uns Elemente her. Ich mache die Notation kurz, genau wie vorhin. Das heißt, ich habe Körperelemente Lambda G, die indiziere ich mit der Basis. Dann nehme ich ein zweites Algebraelement her. Und damit man unterscheiden kann, gehe ich hier über die Gruppenelemente H. H aus G, μ, H. H, denke ich, ja, ich glaube schon. Das sind Sachen aus der Gruppenalgebra. Dann brauche ich einen Skalar, den nenne ich jetzt mal Delta, aus K und ich brauche einen Vektor V. Was ist zu tun? Verträglichkeit mit der Addition in der Algebra und mit der Skalarmultiplikation. Addition. V ist schon da. Okay, V abgebildet mit A plus B. Was passiert? Ja, ich muss hier oben zusammenzählen. Zusammenzählen heißt, ich addiere immer die Koeffizienten. Das ist kein Problem. Und wenn ich mir dann anschaue, wie die Wirkung aussieht, das setze ich jetzt sofort ein, dann bekomme ich da einfach die Summe über alle Gruppenelemente. Wenn ich die passenden Koeffizienten zusammenfasse, also immer Lambda G plus μ G, und dann habe ich die Wirkung von dem G, das da jeweils dazugehört, auf V. So. Und dann kann ich das natürlich auseinanderziehen und bekomme dann V hoch A plus V hoch B. Da passiert nichts weiter. Ne? Hier einfach nur rechnen, also Skalarmultiplikation und die Verträglichkeit der Skalarmultiplikation mit der Addition im Körper und dann ist es da. Und die zweite Rechenregel weil die mit der Skalarmultiplikation, das heißt, ich gucke mir an, V hoch Delta mal A. Gleiches Spiel, ich wirke, indem ich die Gruppenelemente auf V anwende. Jetzt habe ich da vorne noch das Delta stehen, aber die Skalarmultiplikation funktioniert ja so, dass ich die reinziehen kann in die einzelnen Koeffizienten. Das heißt, ich habe dann die Summe über die Delta mal Lambda G mal V hoch G da stehen. Und dann sieht das insgesamt so aus. Ich habe hier die Summe über alle Gruppenelemente. Das Delta habe ich schon reingezogen, das heißt, das ist dann mal Delta mal Lambda G, das ist dann immer der neue Koeffizient. Und ich wende immer, wenn da so ein G kommt, dieses G auf V an. Ja, wenn ich das mache, dann darf ich jetzt wieder wegen der Rechenregeln, die wir haben, das Delta da rausziehen und bekomme dann Delta mal V auf A. Ich habe jetzt einen Zwischenschritt vorne weggelassen, genau vorhin. Das war der gleiche Rechenschritt, den ich da
nur mündlich gemacht. Das sind AM3 und AM4. Und ich glaube, sonst behaupte ich nichts. Ich habe nur behauptet, aha, wird das ein KG-Modul? Ja, alles nachgewiesen. Und auch irgendwie natürlich. Es ist nicht schlimm. Die Operation ist sehr, sehr organisch, die wir da haben. Jetzt können wir also immer hin und her wechseln, wenn uns das nützlich erscheint. Und als nächstes wollen wir, genauso wie wir ja Vektorräume miteinander vergleichen, durch Homomorphismen und sowas, wollen wir jetzt Modulen miteinander vergleichen. Und natürlich ist das Schlüsselwort wieder Homomorphismus. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Vektorräume vergleichen, bei denen wir vorher wussten, dass die Modulen sind für irgendwas, Gruppe, Algebra, was auch immer, dann wollen wir jetzt Homomorphismen finden, die eben nicht nur Vektorraumhomomorphismen sind über diesen Grundkörper K, sondern die irgendwie auch noch mittransportieren, wie diese Wirkung ist. Das heißt, es ist jetzt wieder noch eine Ebene mehr. Schreiben wir jetzt mal sinnvoll auf. Das ist die Hälfte Voraussetzung 1, 2. Und es seien jetzt V und B A-Modulen für die gleiche Algebra A. Und streng genommen müsste man das K auch noch irgendwie mitschleppen. Denn das Ganze wird ja gleich auch insbesondere ein Vektorraumhomomorphismus über K, aber ich habe beschlossen, es nicht zu machen. Also wenn alles über den gleichen Körper definiert ist, dann schreibe ich da nichts dazu. Dann wichtig ist hier die Wirkung von A. A-Modul-Homomorphismus. Was heißt es? Was es philosophisch heißt, habe ich da gerade schon erklärt. Vektorraumhomomorphismus, der sich aber auch noch mit der Wirkung verträgt. Ja, was heißt sich mit der Wirkung vertragen? Wir können ja mal intuitiv rangehen. Normalerweise heißt ja Verträglichkeit immer, es ist egal, ob ich zuerst abwende oder zuerst das andere Ding mache. Könnte hier also heißen, es ist egal, ob ich zuerst abwende oder ob ich zuerst mit irgendwas aus A darauf wirke. Das heißt, wir brauchen, Phi ist ein Vektorraumhomomorphismus von V nach B über K. Und zusätzlich soll für alle V aus V und A aus A gelten, es ist egal, ob ich zuerst mit A auf V wirke und das Ergebnis abbilde, diesmal haben wir ja keine Verknüpfung da stehen, die man rechts und links gleich unterscheiden müsste, aber wir haben eine Wirkung. Die Wirkung, hier ist die Wirkung von A gemeint auf dem Vektorraum V. Diese Wirkung schwingt ja mit, wenn wir sagen, V ist ein A-Modul. Hier ist die Wirkung gemeint im A-Modul B. Diese kleinen subtilen Dinge sind der Grund, warum eben, selbst wenn man für die gleiche Algebra da so Modulen hat, warum nicht jeder Vektorraumhomomorphismus auch ein Modulhomomorphismus ist. Beispiel folgt natürlich auf dem Fuße. Genauso für Gruppen. Ich überlege, ob ich das überhaupt alles nochmal hinschreibe für Gruppen. Ganz analog, wenn ich also V und B habe und das sind G-Modulen, dann heißt G-Modulhomomorphismus dasselbe, Vektorraumhomomorphismus, wo die Verträglichkeit mit der Gruppenwirkung da ist. Und wir brauchen Bezeichnungen. Die Menge aller A-Modulhomomorphismen von V nach W heißt in Anlehnung an das Hom A VW. Hom A VW. Das ergibt nur dann Sinn, wenn wir eine Algebra A haben und wenn V und W A-Modulen sind. Dann ist das definiert. Und jetzt habe ich das analoge für Gruppen. Das schreibe ich kürzer hin. Und ich denke, dass wir danach dem Beispiel aufhören sollten. Das Beispiel ist super, um nochmal zu illustrieren, dass die Welt nicht so schön ist, wie man denkt. Oder interessanter, als man denkt, würde ich eigentlich sagen.
Und dann können wir damit nach Hause gehen. Und das Schöne ist, dass sie dann auch schon gleich viel von der ersten Serie machen können. So, Anna hoch. G. Modul HOM. Bei G-Modulen. Analog heißt auch wieder Vektorraumhomomorphismus und dann das aber statt dem kleinen A, daher das kleine G aus G. Und die Bezeichnung ist dann HOM B, VB. Im Falle einer Gruppenwirkung ist es auch sinnvoll, über den Kern zu reden. Na, generell, es ist ein Vektorraumhomomorphismus. Man kann immer über den Kern reden. Die Frage ist immer nur, ob man noch mehr sieht durch die Wirkung von A bzw. G. Der Kern von Phi in einem solchen Fall, also bei solchen Modulhomomorphismen, der Kern ist immer noch dasselbe, wie der Kern sonst auch war. Der Kern ist nach wie vor der Kern im Sinne von Vektorraumhomomorphismus. Kern. Zur Erinnerung, der Kern besteht aus denjenigen Elementen aus dem Stahlraum, die auf den Nullvektor im Zielraum geworfen werden. Das heißt, hier sieht man die Wirkung nicht. Genau, Kern ist das, Bild ist immer noch das Bild. Ist alles so, wie wir es kennen. Nur damit wir einheitlich sind. Wieder gibt es Endo, Auto, Iso, bla bla bla. Das heißt, ich kann jetzt auch sowas sagen wie V und B sind als A-Modulen isomorph. Das heißt, sie sind als K-Vektorraume isomorph und das ist noch verträglich mit der Wirkung von A. So, solche Sachen kann ich jetzt sagen, das ist jetzt sinnvoll. Schreiben wir das Stichwort hin, als A-Modulen isomorph, sowas erkennt man. Das brauchen wir die ganze Zeit. Und was noch? Jedes Element hier raus liegt da oben drin, denn alle A-Modulhomomorphismen sind K-Vektorhomomorphismen. Wenn man sich jetzt also noch überlegt, dass das eine innere Struktur hat, eine Ringstruktur, dann sieht man, das ist eine Teilmenge davon, die, ich glaube, es ist sogar gleichzeitig ein Teilraum und ein Teil Ring. Ich würde überlegen, nee, Ring ist Quatsch, man hat aber keine Multiplikation. Ah, genau, das ist für den Fall, dass V und B gleich sind. Also man hat da tatsächlich nicht nur eine Teilmenge, sondern die trägt auch eine Struktur. Das ist das, was ich da sagen wollte. Und was wollte ich noch sagen? Als Amorphismus. Nee, das reicht eigentlich. Dann schließen wir mit dem Beispiel. Das Beispiel ist ein Unbeispiel. Eins mal. Unbeispiele sind auch wichtig, damit man bei all der Schönheit der Konzepte nicht in die Versuchung kommt zu glauben, dass immer alles automatisch wahr ist, was schlüssig aussieht. Dazu möchte ich zurückkehren zu dem Beispiel von vorhin. Wir hatten doch den Körper mit zwei Elementen und die Gruppe S3 und dann haben wir uns da die entsprechende Gruppenalgebra angeguckt. Das heißt, es sei wieder der Körper mit zwei Elementen. Jetzt nehme ich zwei Vektorräume her, einmal den Vektorraum k² und einmal den Vektorraum k selber. Das heißt, es seien jetzt k dieser Körper, v, k² und w, der Körper k selber. Ein Körper ist ja immer ein Vektorraum über sich selbst. Jetzt ist g die Gruppe S3 und ich muss noch irgendwie eine Wirkung definieren. Ich muss kurz nachdenken.
dem Vektorraum B kann die Gruppe nicht interessant wirken, denn der Nullvektor muss ja festbleiben. Das heißt, man kann nur entweder alles auf Null werfen oder man ist die identische Abbildung. Und da G eine Gruppe ist, muss jedes Element da invertierbar sein. Die Nullabbildung ist das nicht. Das heißt, jedes Gruppenelement muss, also man kann das auf triviale Art und Weise, so sagt man das, W ist auf triviale Art und Weise ein G-Modul. Jedes Element von G bewirkt hier einfach die identische Abbildung. Das ist langweilig, aber G. Man kann jetzt aber auch eine interessante Wirkung definieren von G, und zwar auf V. Was machen wir? Das sind ja insgesamt vier Vektoren. Einer davon ist der Nullvektor. Und wir können jetzt einfach sagen, die anderen drei werden so permutiert, wie die Permutationen das halt machen. Auf die Art und Weise entsteht wirklich eine sinnvolle Gruppenwirkung da drauf. So. Das wird, oder B ist ein, und ich sage jetzt mal in Klammern, trivialer G-Modul. Jedes G auf C wirkt als identische Abbildung W. Und V ist ein G-Modul mit der Wirkung von G als S3 auf der Menge V ohne den Nullvektor. Das geht, weil der Körper der Charakteristik 2 drunter liegt und weil sich dann die drei Vektoren wirklich komplett symmetrisch verhalten. Die sind nicht zu unterscheiden. Die Vektoren 1, 0, 0, 1 und 1, 1. Ja.
Wird da nicht jeder Vektorraum zu einem G-Modul, egal was G für eine Gruppe ist, indem man halt einfach sein Teleskop-Element reduziert?
Ja, das ist halt langweilig.
Ja, aber dann ist ja die Begriffsbildung für G-Modul sein erstmal.
Deswegen gibt es sowas wie Träume.
Ja, klar. Okay.
Ja, also man hat immer so eine triviale Möglichkeit, das zu machen. Das ist halt, ja, es geht immer, ist aber nicht spannend. Gleichzeitig wäre es komisch, das auszuschließen, weil manchmal das Einzige ist, was geht, und das macht dann ja auch wieder die Gruppe interessant oder den Vektorraum. Ja, mir ist eine sehr sinnvolle Frage. Vielen Dank.
Jetzt möchte ich eine Abbildung definieren von V nach W. Das ist ein I. Von V nach W eine Abbildung. Und ich schreibe die Elemente von V auch wirklich jetzt als Tupel. Was mache ich? Ich werfe die Elemente von V auf ihre zweite Komponente. Das heißt, für alle Elemente XY aus V, und wir haben ja nur die Leute 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1, sei es W und V die zweite Komponente. Das ist eine Abbildung von V nach W. Die ist sogar surjektiv. Und so. Und dann kann man nachrechnen, dass das ein Vektorraumhomomorphismus ist. Das können wir möglich machen. Warum ist das ein Vektorraumhomomorphismus? Na, weil das die Projektion ist auf die zweite Komponente. So was ist ein Homomorphismus. Aber es ist kein G-Modul-Homomorphismus. So, ich schreibe mal als Stichwort dazu Projektion, damit man weiß, ah ja klar, deswegen ist es ein Homomorphismus. Aber kein G-Modul-Homomorphismus mit dieser Wirkung, die wir da geschrieben haben. Warum? Nee, das reicht nicht klar, das ist alles okay. Okay, es gibt ein Gruppenelement, ich habe jetzt ja nicht spezifiziert, in welcher Reihenfolge jetzt wie die von 0 verschiedenen Vektoren von V permutiert werden. Das habe ich nicht spezifiziert. Aber wenn E als S3 darauf wirkt, dann kann ich ja jede mögliche Permutation dieser drei von 0 verschiedenen Vektoren machen. Und insbesondere gibt es dann eine Permutation in G, also ein G aus G, das den Vektor 0, 1 auf den Vektor 1, 0 wirft zum Beispiel. Also das muss manchmal die Transposition sein, die beiden vertauscht. Da benutze ich
machen? Na, zuerst kommt hier 01 raus. Dann kommt Phi und wirft es auf die zweite Komponente. Es wird 1. Jetzt mache ich es andersrum. Zuerst kommt Phi und dann wirke ich mit G. Wir haben uns ja klar gemacht, die einzige mögliche Wirkung ist identisch, also die Wirkung als identische Abbildung. Erst kommt Phi, das heißt, das geht jetzt hier auf die zweite Komponente, auf 0. Jetzt kommt die Wirkung von G und dann haben wir halt wieder 0. Das ist jetzt die ganze Zeit die 0 des Körpers. Die habe ich 0 genannt, deswegen geht das. Das ist jetzt schade, 0 und 1 in den Körper gar nicht verschieben. So, als man dann mal ein Beispiel gesehen hat, wo es schief geht, und das ist klein. Da waren jetzt nicht so viele verschiedene Wirkungen möglich. Je größer, desto mehr kann da natürlich schief gehen, weil es viel mehr unterschiedliche Wirkungsmöglichkeiten gibt. Damit würde ich gerne aufhören. Wir steigen beim nächsten Mal ein mit Teilmodulen, Faktormodulen, bla bla bla. Vielen, vielen Dank fürs Durchhalten.